So, hallo, am Mikrofon begrüße ich jetzt Holger Wallert. Und hören Sie mich?
Ja, grüß Gott.
Wunderbar. Also, wir wollten jetzt auch über Ausstellungsarchitekturen sprechen. Und jetzt gerade hat in dem Gespräch, das im TAT stattgefunden hat, Jens Happ zum Beispiel noch erwähnt, wie wichtig es ist, sich mit historischen, mit der Geschichte zum Beispiel eines Platzes auseinanderzusetzen, um etwas Neues zu gestalten. Wie hat sich das jetzt, da Sie eben für die Ausstellungsarchitektur der Frankfurter Auschwitz-Prozess-Ausstellung im Haus Gallus zuständig waren, zusammen mit Anna-Marita Lang. Wie hat sich das da geäußert? Welche Form der Auseinandersetzung war möglich tatsächlich in Bezug auf die Gestaltung der Räume, um auch diese Geschichte, die eigentlich ja nicht wirklich repräsentiert werden kann, aufgrund eben der Grauenhaftigkeit, das dahinter steht, wie findet man da eine Lösung?
Also es war ja so, dass der Auschwitz-Prozess zuerst im Römer stattfand und aus Platzgründen dann ins Gallus, in das Bürgerhaus Gallus übergesiedelt wurde. Yeah. Und mir nahm eben mit die Frau Wojak, hat die ganze Ausstellung ja konzipiert vom Fritz-Bauer-Institut, und wir haben uns dann dieses Bürgerhaus angeschaut, und das ist eigentlich im Wesentlichen in den Räumlichkeiten noch genauso erhalten, wie es damals zu Zeiten des Prozesses war, und deshalb haben wir uns entschlossen, das dort zu tun, in den historischen Räumen. Und sind da natürlich sehr vorsichtig damit umgegangen, mit der Substanz, dass wir im Grunde da was reingebaut haben, was die Räume nicht verstellt, sondern was den Blick in die Räumlichkeiten freigibt. Ja. Und sind in dem Sinne praktisch chronologisch vorgegangen, dass man also unten reinkommt und dann ist da die Kasse und so weiter. Und im hinteren Teil haben wir eine Projektion gemacht von Filmmaterial. Es gibt sehr viel authentisches Dokumentationsmaterial für diese Ausstellung, unter anderem eben Filme, Ton, Originalton und so weiter. Und da haben wir unten eine Projektion gezeigt, wie damals die aufgenommen worden ist, als die Zeugen in das Haus reingingen, und diese Situation ist dann, spiegelte sich praktisch gleich im Foyer. Und dann gingen wir über eine Treppe in den ersten Stock, und dort haben wir praktisch chronologisch erstmal die Geschichte aufgerollt mit Text und zum Teil auch Ton. Also auch die Vorläuferprozesse in Nürnberg und so weiter. Ja. Und dann ging es in die große Halle, die eben auch jetzt als Bürgerhalle natürlich für Veranstaltungen von der Saalbau GmbH vermietet wird. Und dort fand der Prozess statt. Und da gab es eben eine Skizze von dem Tontechniker, wie damals die Verteilung war, die Sitzverteilung. Mhm. Und da haben wir dann in diese Halle auf die Bühne, um die Bühne zu integrieren in die Ausstellung, haben wir eine Rampe reingebaut. Und auf dieser Rampe sind 6 Kojen, wo 6 von den Angeklagten exemplarisch dargestellt wurden mit Originalton und Text. Die Chronologie des Lebens, der Prozessverlauf und dann das Urteil jeweils. Mhm. Und das hat sich auch im Verlauf, also die Ausstellung geht ja jetzt am Sonntag zu Ende, hat sich das auch sehr gut bewährt, dass die Leute in den Räumen lesen können, gleichzeitig den Ton hören können, der so eingestellt ist, dass der den anderen Bereich nicht stört. Mhm. Und auf der linken großen Fensterfassade sind großflächige Fotos von den Zeugen montiert worden, sodass man die auch immer wieder im Blickpunkt hat. Und damit ist man automatisch in diesem Dokumentationsmaterial praktisch, also manche sind da 2 bis 3 Stunden geblieben, um sich über diese Situation zu informieren. Und die Zeugen, die noch heute leben, die waren bei der Preview ja auch da und die fanden das auch ganz wichtig. Auch in dem Sinne, dass man eigentlich jetzt niemandem heute den Vorwurf macht oder sowas, sondern dass es einfach nur darum geht, dass diese Dinge auch einfach dokumentiert werden. Also ich habe zum Beispiel eine Frankfurterin gesprochen, die in den 50er Jahren hier in die Schule gegangen ist, an der ist es vollkommen vorbeigegangen, dass es diesen Prozess überhaupt gab damals. Das wurde auch in der Schule nicht erwähnt. Und das war ganz wichtig. Also, und vom Räumlichen her war es für uns wichtig, Elemente zu entwickeln, die eine knappe Höhe von 1,60 hatten, dass man irgendwie da drüber schauen konnte und die anderen auch sehen konnte, dass da einfach auch die Räumlichkeit nicht verstellt war. Ja. Hinzu kam dann noch die Schwierigkeit, dass ungefähr 12 freischaffende Künstler aufgefordert worden sind, zeitgenössische Künstler zu diesem Thema Arbeiten zu machen.
Ja.
Und die mussten natürlich auch räumlich integriert werden, ohne dass sie jetzt auf der einen Seite diese Dokumentation gestört haben, sondern eher unterstützt haben. Und das ist in weiten Teilen, finde ich, auch sehr gut gelungen. Also es geht dann auch noch weiter in den zweiten Stock, wo in einem Raum die Literatur ausgebreitet worden ist, die der Herr Atze dort entwickelt hat und im Speziellen dann auch noch eine Arbeit von der Künstlerin Bruguera auf der Empore.
Ja, die ist ja besonders schwierig.
Ja, die ist sehr schwierig, weil die meisten auch nicht kapieren, was eigentlich zu machen ist. Also man muss da auf einen roten Knopf drücken und dann soll man was in das Mikro reinsprechen und das wird dann aufgenommen und wird dann als Material am Ende der Ausstellung gesammelt. Und das kommt nicht so ganz rüber. Also das ist einfach so stehen geblieben dann.
Ja, genau, wenn man da oben in diesem Häuschen von Bruguera steht, sieht man ja auf die Rampe.
Genau.
War das dann in Absprache, also dass mit der Künstlerin und der Arbeit, also diese Rampe dort aufzustellen, weil es ist ja, man schaut ja nicht auf den Prozess, man schaut ja auf die Dokumentation.
Ja, aber das war eigentlich der Künstlerin bekannt, dass wir in das Zentrum diese Rampe reinsetzen mit dem Dokumentationsmaterial. Also die Künstler wussten alle von der Gesamtkonzeption der Ausstellung.
Ja.
Und das war eigentlich schon in Absprache. Also da gab es auch keinerlei großen Differenzen, muss ich sagen. Also die Schwierigkeit war eben nur immer die Integration von den Künstlerarbeiten, die mit Ton gearbeitet haben. Insbesondere eben, dass die Dokumentation nicht störten. Und da wurde eben zum Teil dann auch auf Kopfhörer, hat man sich dann zurückgegriffen, obwohl man eigentlich den Ton im Raum hätte lassen können. Also oben in der Literatur zum Beispiel wäre das dann störend gewesen. Und die Literaturbeispiele sind dann auch mit Kopfhörer zusätzlich bespielt worden.
Ja.
Ja.
Okay.
Und nochmal zu dem Konzept der Farbe. Da haben wir uns auf die Tapete von Fritz Bauer, die Corbusier für ihn mal entworfen hatte, so ein Schwarz-Weiß-Muster, haben wir uns da angelehnt und die Flächen alle in Schwarz und von der Außenseite und von der Innenseite in Weiß gehalten.
Ja.
Also inklusive auch dem Patchwork von den Fotos. Das hatte dann so eine Analogie, die so inhaltlich dem entsprach.
Ist ja auch nicht schlecht, dass ein Architekt eine Tapete entwirft.
Ja.
Wie kam das zustande?
Ja, das ist das Büro von Fritz Bauer entworfen.
Ja. Okay. Und dann wäre im Vergleich vielleicht, also wenn Sie jetzt zum Beispiel Ausstellungsarchitekturen für das Städelmuseum entwerfen, sind das andere Anforderungen, also an die Realisation, also wie das, was jetzt zum Beispiel im Haus Gallus zu bewerkstelligen war?
Es ist vom Thema her schon mal ganz anders. Es ging im Beispiel von Städel in dem Fall um die Ausstellung Nackt.
Ja.
Und da sind natürlich zum Teil auch ganz andere Punkte wichtig, zum Beispiel die Logistik. Also man kann zum Beispiel sagen, dass alle die Besucherzahlen über 50.000 im Städelanbau von Peichel den Bau eigentlich für nichts funktional machen. Das heißt, da muss man eben dann, wie man es bei der Rembrandt-Ausstellung gemacht hat, muss man ein Zelt davor bauen, was natürlich sehr aufwendig ist. Und wenn man nicht genau weiß, ob nun wirklich mehr als 50.000 kommen, ist es natürlich auch ein Verbankspiel mit den Kosten. Ja. Im Falle von Nackt haben wir uns entschlossen und der Direktor Professor Beck hat sich Gott sei Dank auch dazu durchgerungen, dass wir in dem Falle den Mittelteil von den Herrenhallen vom Städel, wo die Moderne normalerweise ausgebreitet ist, dass wir dort die Nacktausstellung machen und damit auch die Infrastruktur vom Haupthaus nutzen. Das heißt also auch den Bookshop von König und die WCs und so weiter, dass das funktioniert. Und zum anderen hatte das natürlich auch den Vorteil, dass wir dann in dem frei bleibenden Anbau die Bilder zeigen konnten mit der Ausstellung, also eine Art Depot aufbauen mit den Bildern aus der Moderne, die normalerweise in der ständigen Sammlung sind, mit Zuordnungen aus dem Depot. Das war so ein Gesamtkonzept, was Sabine Schulze entwickelt hat. Mhm. Und natürlich dann ein vollkommen anderes Bild von der Ausstellung zu geben für das Thema Nackt, hatten wir dann einen weißen Boden eingebaut, eine weiße Stoffdecke eingezogen, um die Höhe zu minimieren, haben für jedes Bild eine Wand reserviert, um die Konzentration auf die Bilder zu geben und natürlich ein entsprechendes Farbkonzept entwickelt, also nur ein kleines Beispiel, die Venus von Cranach vor eine giftgrüne Wand gehängt, dass das Bild plötzlich anfing zu vibrieren, also da ging es im Wesentlichen auch um dieses transparente Stoffband, was über den Körper gelegt ist, und also ein ganz dezidiertes Farbkonzept, was sicherlich auch zum Teil vehemente Widersprüche bei den Besuchern hervorruft, aber insgesamt wurde es doch sehr gut aufgenommen. Und parallel dazu haben wir in Bologna mit Peter Weiermeier, der ja früher mal hier am Kunstverein war und dort in der Galleria d'Arte Moderna jetzt Direktor ist, haben wir auch eine Nacktausstellung entwickelt, wo es um 400 Exponate geht auf insgesamt 3000 Quadratmetern, wo ganz vieles Licht eine Rolle gespielt hat und der Raum für die Skulpturen. Also das sind dann bei Kunstausstellungen ist das von absoluter Bedeutung und auch von der Führung der Besucher, dass man weiß, wenn man in bestimmte Bereiche kommt, wo es dann wieder weitergeht als selbstverständliche Führung.
Mhm. Ja. Ja, bei der Ausstellung Nackt kam es mir auch so vor, dass man versucht, indem man dann eben auch die Gitter zeigt aus dem Depot, wo Bilder normalerweise ausgestellt werden, dass sich das Museum selbst in seiner Nacktheit eigentlich zeigt, was sozusagen das Grippe ist, dessen, was da museal
archiviert. Sie meinen jetzt die Depot-Ausstellung, oder?
Ja. War ja also nicht wirklich getrennt, also von den Porträts, also von den Darstellungen, den Aktdarstellungen.
Ja, aber es war ja immerhin im Anbau durch die Brücke getrennt, also räumlich schon getrennt.
Ja, ne? Schon, ja.
Und inhaltlich eigentlich auch, weil... Und
da hatte ich das Gefühl, dass es dann das Museum als Nacktes, also...
Ja, das ist richtig, ja.
Das fand ich dann eigentlich... War das schon auch intendiert, also dass man das dann vielleicht tatsächlich so... versteht, also dass sich das Museum so präsentiert?
Ja, das Museum hat sich in dem Falle so präsentiert, in dass man sagt, die Höhle ist gefallen und jetzt zeigt man mal, was es eigentlich alles gibt in einem bestimmten inhaltlichen Kontext natürlich. Also Porträts beispielsweise im Obergeschoss oder Landschaften im Untergeschoss und so weiter, um da eben einen neuen Diskurs für die Frankfurter zu zeigen, die ja nun seit Jahren ins Städel gehen, aber diese Arbeiten natürlich noch nie gesehen haben, weil sie immer im Depot schlummern.
Ja.
Ja, das war ganz wichtig.
Ja. Und wie ist es dann, wenn Sie sich mit Ausstellungsarchitekturen beschäftigen, ist es für Sie auch eine Art von experimenteller Form, also mit Materialien umzugehen, mit räumlichen Situationen, die Sie dann vielleicht auch für andere Arbeiten nutzen können?
Ja, das sicherlich. Ich meine, es ist so, dass natürlich in so einem Falle wie beim Städel ganz bestimmte Voraussetzungen auch geschaffen werden, um in relativ kurzen Abständen unterschiedliche Raumkonzepte zu realisieren, die allerdings sich auch natürlich noch finanzieren lassen. Das heißt, also die Wandelemente, die wir seinerzeit für die Ausstellung Rembrandt entwickelt haben, die werden in ganz differenzierter Form auch heute jetzt für die nächste Ausstellung Charlotte Salomon beispielsweise im ersten Geschoss Anbau auch wieder verwendet, aber das sehen Sie einfach nicht mehr. Das heißt, also da ist auch eine bestimmte Ökonomie mit dahinter. Und bezüglich der räumlichen Situation gehen wir natürlich immer von dem Inhalt aus. Das heißt, was für ein Licht muss man entwickeln für den Bereich beispielsweise jetzt die Nacktausstellung, wo ja auch mehrere Grafiken gezeigt wurden, die in der Ausstellung integriert waren. Und wenn man dann ein Licht hat von ungefähr 300 Lux, dann muss man das in dem Falle auf ca. 55 Lux runterdimmen können. Und das soll aber eigentlich der Besucher gar nicht merken. Ja? Also das sind die technischen Dinge, die da eine Rolle spielen, die ganz wichtig sind. Die könnte man beispielsweise in den jetzigen Räumen vom Altbau Städel nicht realisieren, sondern da müsste man den ganzen Raum runterfahren auf 50 Lux. Und das wäre natürlich dann für die Höhle unmöglich. Ja? Und insofern ist diese Konzeption für die Räumlichkeiten natürlich sehr stark abhängig vom Inhalt.
Ja.
Und dementsprechend natürlich auch die Entwicklung von der Farbe. Oder macht man was mit dem Boden, macht man was mit der Decke? Das ist ganz entscheidend dafür.
Ja.
Also nur auch mal ein anderes, auf das Beispiel Bologna mal zu kommen. Da hatten wir in dem Mittelraum hatten wir ausschließlich Skulpturen gezeigt, mit Tageslicht, wo dann Nachmittag Kunstlicht dazugeschaltet wurde. Aber die eigentlichen Ölbilder und Grafiken, die waren in den umliegenden Räumen und eben nicht in der Haupthalle zu sehen.
Ja.
Ja. Das ist natürlich schon, das ist eine Entwicklung, die sich aus Diskussionen mit dem Kurator ergibt,
ja,
die nicht nur allein von der Architektur natürlich bestimmt ist, aber zum Teil eben schon.
Ja.
Ja.
Oder in der Ausstellung Absolvenz, also der Städel-Studenten, die eben ihre Abschlussarbeiten im Städel-Museum gezeigt haben, also in der Galerie. Das haben sie auch konzipiert.
Ja, aber da haben wir weiter nichts groß gemacht. Also haben wir den Studenten mehr oder weniger die freie Hand überlassen.
Ja.
Wir hatten mal mit Kaspar König eine Ausstellung gemacht, im Anschluss an die Vermeer-Ausstellung.
Yeah.
Also da wurde die Ausstellungsarchitektur von Vermeer wurde stehen gelassen und die Städel-Schüler haben dort eine Ausstellung gemacht und die Farbigkeit, die wurde dann von den Studenten entwickelt,
yeah,
aber ansonsten die Architektur ist gleich geblieben.
Yeah.
Und das ist eigentlich auch ein sinnvolles Konzept, um praktisch eine Weiterverwendung von Architektur zu machen. Oder ich habe das mal im Beispiel in München mit Christoph Vitali im Haus der Kunst gemacht, mit der Ausstellung Schaf im Schauen, wo Herr Schwenk Kurator war. Und da hat einer von den Künstlern meine Ausstellungsarchitektur übernommen und hat die nochmal im verkleinerten Maßstab nochmal nachgebaut und reingesetzt.
Ja.
Also, praktisch das Raum im Raumprinzip. Und zu solchen Entwicklungen kommt es natürlich nur im Laufe von einem Projekt, wo man sich dann näher kennenlernt und dann auf solche Ideen kommt. Ne?
Ja. Und was ich jetzt doch noch gerne wissen würde, Sie haben ja wahrscheinlich nicht von Anfang an auch Ausstellungsarchitektur gemacht. Wie ist es sozusagen dazu gekommen und wo haben Sie Architektur studiert?
Studiert habe ich Architektur in Darmstadt.
Auch in Darmstadt.
An der Hochschule, ja.
Okay.
Und dann habe ich längere Zeit als freier Architekt gearbeitet im Bereich von Städtebau und Architektur und hat dann irgendwann in Mitte der 80er Jahre in Köln, wo ich ja ungefähr 15 Jahre gelebt habe, habe ich dann mit einer Museumsdirektorin, Frau Völger vom Braunschweig-Jost-Museum, diese erste Ausstellung in der Kunsthalle, die jetzt inzwischen abgerissen ist, gemacht, die Braut im internationalen Kulturvergleich.
Mhm.
Und dann hat sich das einfach so entwickelt. Also dass eigentlich eine eigenständige Geschichte geworden ist. Und wir finden das inzwischen also als ein Hauptschwerpunkt, in dem wir arbeiten. Und wir machen auch natürlich Museumsumbauten. Das heißt, oder ständige Einrichtungen in einem Museum. Aber was ich eben so unglaublich interessant finde, ist, dass es ja so ein Projekt ist, so wie ein Bühnenbild. Das heißt, so ein Vorlauf von ungefähr einem halben Jahr erarbeitet man ein Konzept, dann wird es realisiert und dann gibt es eine Eröffnung und dann ist die Arbeit abgeschlossen. Und das ist eigentlich eine wunderbare Geschichte.
Ja.
Ja.
Das unterscheidet, vielleicht haben Sie ja das Bockenheimer Depot gesehen, indem wie Nikolaus Hirsch das mit Forsyth sozusagen umgestaltet hat. Da geht es ja dann darum, dass vieles unvorhersehbar bleiben soll, gar nicht eingeplant werden kann.
Ja.
Also da wird diese Theaterfunktion, etwas zu repräsentieren, eher aufgehoben.
Mhm.
Das heißt, also der Raum kann sozusagen auch mutieren.
Ja.
Können Sie sich das auch vorstellen?
Natürlich.
Für weitere Projekte möglicherweise?
Ja, also das intendieren wir ja im Grunde mit unserer Ausstellungsarchitektur, dass sowas mutiert und sich immer wieder verändert. Es gibt eine harte Hülle, die existiert natürlich aus konservatorischen Gründen, ist ja klar.
Ja.
Aber die kann man natürlich auch so verändern. Also wir haben das ja seinerzeit auch in der Schirn gemacht mit Ausstellungen von Genua, eine Barockausstellung, und die nächste war dann Hopper. Mhm. Da haben wir die gleiche Architektur stehen lassen. Da sind nur die Farben verändert worden und das Licht. Und das hat wunderbar funktioniert. Diese gegensätzliche Inhaltlichkeit, ne?
Ja.
Also das finde ich absolut wichtig auch, dass man da flexibel bleibt und nicht versucht, was reinzubauen, was im Grunde irgendwelchen Entwicklungen, die man ja gar nicht voraussehen kann, dort die Entwicklung praktisch abstoppt.
Ja.
Es ist halt nur so, dass bei bestimmten Museen, und da hatte ich ja schon mal vorhin anklingen lassen, also der Städel-Anbau zum Beispiel ist funktional eigentlich so schlecht konzipiert, dass da eben auch ein Rundgang nicht möglich ist zwischen beiden Etagen, sondern die müssen in der unteren Etage immer wieder zum Eingang zurück, durch ein schmales Treppchen hoch oder durch einen viel zu kleinen Personenaufzug in den ersten Stock.
Ach.
Und dann ist der Besucher natürlich auch schon praktisch wieder draußen.
Ja.
Und dann müssen sie dir wieder reinbringen in die Ausstellung. Und wenn man ihn vom Altbau rüberführt über die Brücke, dann steht er ja erstmal nur im ersten Stock und kommt wieder über dieses schmale Treppchen wieder runter in das Erdgeschoss. Und das sind natürlich funktionale Zusammenhänge, die nicht so glücklich sind.
Ja, also müsste man es umbauen eigentlich.
Eigentlich müsste man es gerade mal umbauen. Man hätte es ja auch so umbauen müssen, dass man eine gute Anbindung vom Hauptfoyer des alten Städel in den Anbau realisiert hätte. Dann würde sich das unglaublich gut darstellen. Und Sie sehen es ja auch in der MoMA-Ausstellung in Berlin, in der Nationalgalerie, dass da im Grunde die gleichen Schwierigkeiten sind. Sie haben es dort mit einem Erdgeschossbereich zu tun. Wenn man die nicht einbaut, einhaust, dann kann man da auch nicht viel ausstellen. Und dann gehen sie über Riesentreppen runter in das Untergeschoss mit schlechtem Licht aus 60er Jahren, und verbauten Räumen. Es ist kein eindeutiger Fluss für die Besucher abzulesen bei dieser Ausstellung. Und das sind natürlich negative Punkte, die eigentlich nicht sein sollten.
Ja.
Ja.
Bei der Nacktausstellung fand ich zum Beispiel auch problematisch, der weiße Boden war eigentlich nach kurzer Zeit relativ mitgenommen eigentlich. Das ist natürlich dann auch ein Problem. Also wenn man war das sozusagen vorgesehen, dass die Besucher die Benutzung sozusagen des Raums.
Aber Sie haben das ja vorhin schon mal angesprochen.
Als nacktem mitbekommen.
Ja, Sie haben es ja vorhin schon mal angesprochen mit dem Experimentieren. Wir experimentieren natürlich immer mit Materialien und haben in diesem Fall mal einen anderen Boden genommen. Ich habe seinerzeit bei der Barnes Collection in München im Haus der Kunst einen weißen Boden genommen, der hat immerhin 800.000 Leute ausgehalten, ohne dass sie was gesehen haben. Und in dem Falle war das vom Material her wesentlich preisgünstiger, aber wie sich herausgestellt hat, eben nicht so optimal. Mhm. Das heißt, diese Dinge, die muss man eben zum Teil auch ausprobieren und da seine Erfahrungen mitmachen.
Ja.
Und da ist also dieser Kritikpunkt von Ihnen schon angebracht.
Ja. Ja, jetzt in Bezug auf das Haus Gallus, da müssen Sie jetzt gleich hin.
Ja, genau.
Das Haus Gallus wird es jetzt weiter auch genutzt? Das wurde ja auch tatsächlich im Zuge der Ausstellung umgebaut.
Nee, es ist nicht umgebaut worden.
Es ist nicht umgebaut.
Das wird in einem knappen Jahr wird das umgebaut. Aber ich kenne die Umbaupläne eigentlich gar nicht, was da im Einzelnen gemacht wird. Das Haus Gallus wird ja eigentlich nur dauernd vermietet an Karnevalsvereine, an andere Vereine, zu privaten Anlässen und so weiter.
Ja.
Und das ist ja auch ans Fritz-Bauer-Institut für diese Ausstellung vermietet worden. Das war ja nicht so, dass das zur Verfügung gestellt worden ist.
Ja. Ja, da ist besonders eben die Rampe, die sie da in der Mitte aufgebaut haben, ist, glaube ich, schon, das wird von den Zuschauern, die möglicherweise auch die an sozusagen selbst die Erfahrung gemacht haben, auf der Rampe in Auschwitz zum Beispiel gestanden zu haben, wird nicht als problematisch empfunden.
Ist nicht als problematisch empfunden worden. Zumal die Rampe in Auschwitz ja eigentlich eine horizontale Rampe war, also gar keine schräge in dem Sinne. Ja. Das ist eigentlich nicht negativ, auch bei den ganzen Kommentaren, die da schriftlich zu lesen sind, ist das eigentlich nur positiv aufgenommen worden. Ja. Weil es hat natürlich diesen Effekt, dass man eine unterschiedliche Höhe überwindet, und zwar in einer fast kaum wahrnehmbaren Größe. Und wenn man sich dann nachher auf der Bühne befindet und dort die Arbeit von Seinsfeld und dem Künstler sich anschaut und auch die Projektion an der Wand vom Grundriss von Auschwitz und dass sich dann wieder umdreht und wieder langsam zurückgeht, dann hat man auch so das Gefühl, man hat eine bestimmte Strecke überwunden. Ja, das ist was anderes, wie wenn man diese Geschichte horizontal hätte drin liegen lassen.
Ja.
Und insofern habe ich da eigentlich keine negativen Äußerungen bisher
gehört. Ich finde das auch wirklich ganz gut gelöst. Ja.
Und es ist von uns natürlich auch so konzipiert worden, dass das elementmäßig, die Ausstellung soll ja weiter wandern und ist da Hannover und Stuttgart im Gespräch, Wien, Berlin und eventuell sogar New York. Das heißt, die Elemente sind so konstruiert, dass sie praktisch auseinandergenommen werden können und an anderer Stelle wieder recht kurzfristig aufgebaut werden können. Natürlich, wenn es ins Ausland geht, muss man die Texte noch übersetzen, das ist klar. Aber von daher ist es auch eine leicht handelbare Geschichte.
Ja. Ne? Ah, ja, ich verstehe.
Ja.
Okay, ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Ja, danke.
Und vielen Dank. Bis bald.
Okay, ciao. Tschüss.
So, das war jetzt das Gespräch mit Holger Wallert, dem Ausstellungsarchitekten der Auschwitz-Prozess-Ausstellung, die jetzt noch bis Sonntag im Haus Gallus zu sehen ist. Und jetzt spiele ich sozusagen noch den Schluss des Gesprächs mit Jens Happ und Nikolaus Hirsch.
Ich weiß nicht, Peter Eisenmann ging immer davon aus, dass er also eben das nicht aus dem geschichtlichen Wissen macht, sondern oder wahrscheinlich auch, aber eben auch aus dem aufgezeichneten, in Plänen aufgezeichneten, also dass er solche Spuren dann einfach fast willkürlich aufgreift und die überträgt in neue Strukturen und neue Raster oder Bezugskoordinaten, auf denen sich dann etwas entwickeln kann. Und dann entstehen interessante Überschneidungen und zufällige Überlagerungen und solche Sachen. Und das, eigentlich damit muss man spielen. Ja.
Vielleicht
es gibt kein Rezept.
Ja,
das kann man schon sagen, glaube ich.
Ja, vielleicht da.
Also was ist ja das Komische, wenn man auch in diesem, wenn man Architektur studiert und auch danach, das ist ja so ein merkwürdiges Zwitterwesen. Also einerseits versucht man sich ein gewisses technologisches Wissen zu erarbeiten, was einem sicherlich hilft, auch bei der Lösung von manchen Problemen. Zum anderen ist man ja auch kein Spezialist darin. Also es hat immer so eine merkwürdige Unschärfe und man kommt ein bisschen in die Situation rein, dass man von allem ein bisschen was versteht, aber von nichts richtig was. Und das ist häufig ein bisschen schwierig dann, ist aber andererseits in vielen Situationen ein richtiger Vorteil, weil man sich, weiß nicht, ob das immer stimmt, aber man hat häufig eine Art Überblick, den andere nicht haben.
Mhm.
Also es klingt jetzt etwas anmaßend und entspricht sicherlich auch dem Klischee von manchen Architekten. Aber es ist auch ein ist meinetwegen auch ein Überblick, der auch auf Unkenntnis beruht oder Ignoranz, das möchte ich nicht bestreiten, dass man manche Probleme verkürzt auch, aber es ist zum Teil erlaubt man sich da auch eine gewisse Handlungsfreiheit auch und Unabhängigkeit auch. Und ich glaube, das Moment der Unabhängigkeit ist relativ wichtig, weil wir ja doch versuchen, die Interessen von ganz verschiedenen Personen auszugleichen auch. Und insofern, wenn es glückt, ist man dann sowas wie ein ehrlicher Makler eigentlich zwischen verschiedenen Konfliktparteien.
Mhm. Ja, das also finde ich absolut richtig. Also ich finde, es ist wirklich in vieler Hinsicht ein Vorteil, nicht zu sehr Spezialist zu sein und sich eine gewisse Unschärfe leisten zu können, Unwissenheit und Ignoranz. Und daraus aber die Kraft zu beziehen, Sachen zu denken, die andere so nicht denken würden. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht die unausgesprochene Erwartungshaltung der Gesellschaft an den Beruf des Architekten. Ja, dass er also eine gewisse universalistische Herangehensweise für sich bewahrt und die auch ausübt und manchmal eben da in eine Vorentscheidungsposition hineinkommt, die zunächst mal eine Überforderung erscheint, aber ich meine, ein Wettbewerb für eine Stadt für, ich weiß nicht was, 100.000 oder 10.000 Menschen, wie will man so etwas planen? Es wäre völlig eine unglaubliche Anmaßung zu sagen, man kann solche großen Zusammenhänge wirklich planen. Man kann versuchen, aus den Gegebenheiten des Ortes, der Zwänge, die bestehen und aus dem Wunsch, die Interessen und vielleicht eigene Vorstellungen zu einem Ganzen zu verbinden, etwas sozusagen extrahieren. Aber für mich persönlich ist es immer wieder überraschend, dann zu beobachten, dass sich manche Dinge einlösen und dass sich manche halt eben nicht verwirklichen, die man vorhergesehen hat. Und ich hoffe, dass das also bei der überwiegenden Zahl der Dinge sich einlöst. Aber natürlich ist das Risiko, dass man mit diesem Anspruch dann auch manchmal eingeht, sehr groß. Ja? Und die Gesellschaft kann die Architekten ja auch gut bestrafen dafür.
Aber ich glaube, auch den Begriff, den Jens genannt hat, Unschärfe, den finde ich eigentlich ganz gut, weil der trifft auf diese Situation zu, in der sich der Architekt gegenüber der Gesellschaft befindet. Mhm. Und er beschreibt auch, glaube ich, ganz gut, wie man sich einem Thema nähert. Und diese Unschärfe aber, also ich weiß nicht, wenn ich an einem Projekt sitze, geht dann über die Monate hinweg geht das total ins Detail. Ja. Also das ist eigentlich das Faszinierende, dass man irgendwann muss man sich halt entscheiden. Also da geht es um Details, um Materialien, um wirklich ein Denken im 1:1 auch. Und
das ist dann nicht subjektiv. Ja?
Das ist dann das Tolle, dass dann manchmal steht man dann am Ende vor einem Gebäude, das man geplant hat, und es war immer was völlig Abstraktes. Mhm. Aber
und das ist dann noch 1:1, also
wenn du gut bist, kriegst du das hin.
Das ist dann auch 1:1.
Also ich meine, es ist ja schon schwierig genug, einen Gedanken zu haben und den 1:1 aufs Papier zu bringen, oder? Als Idee. Also ich meine jetzt, wenn man irgendwie philosophisch arbeitet.
Ja, also sehr viel Möglichkeiten, Fehler zu machen, haben wir heutzutage nicht mehr. Früher konnte man auf die Baustelle gehen und sagen, hier stopp halt, das muss ich jetzt mal irgendwie andersrum drehen oder so.
Mehr nach links.
Genau. Das muss leider heutzutage an Stellen entschieden werden, die irgendwie absurd früh sind. Also wenn du mit der Baufirma, meistens sind es ja die Generalunternehmer, verhandelst, dann muss halt eben irgendwie 2 Jahre vor Fertigstellung schon klar sein, ob der Türgriff jetzt links oder rechts sitzt. Ja. Und das ist irgendwie Quatsch eigentlich. Ja. Aber es ist natürlich, geht heute nicht mehr anders, weil alles andere würde bedeuten, die Kosten am Bau in eine immense Höhe zu treiben. Oder das ist ja das, was den Architekten immer wieder vorgeworfen wird. Sie sind nicht in der Lage, Termine zu halten, und sie sind nicht in der Lage, Kosten einzuhalten. Und jetzt bemüht man sich darum, halt genau diesem Dauervorwurf zu begegnen, indem man jetzt brav also Termine einhält, Kosten einhält. Aber diese Unschärfe, die wird halt mit einem zunehmend genommen, diese Möglichkeit zur Unschärfe. Und jetzt muss man halt an Stellen sich entscheiden und Ja sagen oder Nein sagen, wo man schlaflose Nächte verbringt. Ja. Mhm.
Also da müsst ihr euch sozusagen auch mal gegen die Bürokratisierung wenden.
Ja. Und dagegen. Also man muss gewisse Taktiken entwickeln, genau. Wo man eigentlich das, was wirklich dann qualitativ ist am Ende, nämlich gewisses Material, also spezifisches Material und Detailentwicklung für ein Projekt, das muss man extrem vorziehen. Also zumindest also machen wir das so, dass wir eigentlich bei einem Konzept für ein Gebäude oder auch für kleinere Sachen sehr frühzeitig über Material nachdenken, also über ein Problem, was es gibt, was zu lösen gilt. Also wie jetzt hier im Bockheimer Depot zum Beispiel gab es ein ganz gravierendes akustisches Problem und einfach ein Problem, dass wie sehen Materialien aus, mit denen ich in Berührung komme. Und das ging dann ganz konkret einfach in Material-Research, der sehr früh war einfach. Und da gewinnt man dann wiederum Zeit. Mhm. Also das gehört dann dazu. Oder die Synagoge in Dresden, die wir vor 2 Jahren gebaut haben, die ist auch eigentlich von Anfang an hat die eine ganz spezifische Materiallogik, also schon im Wettbewerb formuliert. Und das versucht man dann durchzuhalten. Und das sind dann Dinge, von denen will man auch nicht abweichen. Also da kämpft man auch drum und forscht monatelang, jahrelang. Also wir haben dort so ein ganz weiches Metalltextil gesucht, was eher wie ein Kleid funktioniert. Das gab es haben wir nicht gefunden über Jahre lang. Marktforschung und Tests mit Firmen, bis dann der Bauherr schon unruhig wurde nach 2 Jahren. Wir haben immer von diesem Material gesprochen und er hat es immer noch nicht gesehen, wir auch noch nicht in Händen gehabt. Und dann durch irgendeinen Zufall findet man es dann oder kann es dann entwickeln. Mhm. Und also insofern muss man quasi Techniken entwickeln, wie man auch Zeit gewinnt, um selbst einfach die Möglichkeit zu haben, etwas Gutes zu entwickeln. Mhm. Und wenn man die Zeit nicht hat, kann man nur Standardlösungen entwickeln. Das ist dann die DIN und Schema F.
Ja. So etwas wie Soundchambers, also wenn du an jetzt Musikprojekten mitarbeitest, ist es dann auch eine Möglichkeit, da sozusagen Material, Erfahrungen eigentlich zu sammeln, auch für den Umgang mit Räumen?
Ja, auf jeden Fall. Also zu Soundchambers ist zu sagen, das war eine Zusammenarbeit oder erstmal eine Einladung vom Museo Serralves in Porto, die uns angefragt haben, etwas zu machen. Das ging ein bisschen zurück auch auf die Frequenzenausstellung. Dort ging es darum, eine Art Pavillon zu bauen, einen temporären Pavillon im Park. Und wir haben uns dann zusammengetan mit Musikern, mit denen wir schon zusammengearbeitet hatten, nämlich Eckhard Ehlers, Josef Suchy und Franz Hautzinger. Und wir haben eigentlich, ähnlich auch wie das hier mit Bill Forsyth geschehen ist, eine Art System entwickelt, wo wir eigentlich zwischen den Disziplinen zusammenarbeiten können. Also eine Art grafische Notation, die der Markus Weisbeck, der als Grafiker auch mit im Boot war, ganz wesentlich mitgearbeitet hat, erstellt hat. Das ist eine Art Scan von der existierenden Parklandschaft von Hecken. 77 Elemente, also Heckenkonfigurationen gibt es in diesem Park und diese 77 Hecken haben dann funktioniert wie eine Art grafische Notation. Was bedeutet, dass wir das genommen haben, also als Architekten, als Ausgangsbasis für dreidimensionale Elemente, während die Musiker das genommen haben als grafische Notation, nach der sie gespielt haben. Also insofern ging es dort eigentlich um Übersetzungsstrategien, die uns es ermöglicht haben, eigentlich zwischen verschiedenen Disziplinen zu arbeiten und insofern auch ein möglichst kohärentes Resultat herzustellen.
Das hier ist die Hecke, und oder?
Das, worauf du gerade zeigst, ist, das ist das Cover der CD, das hat der Markus gemacht, und das ist die Heckenstruktur wiederum transferiert auf einen Text, also auf ein System von Buchstaben. Und das in einer ähnlichen Form wiederum existiert das dreidimensional in diesem Pavillon, der so ein System innerhalb des bestehenden Parks kreiert hat, dass, wo verschiedene neue Wege entstehen, also Verzweigungen, kleine Soundkammern, also Soundchambers, und das wird wiederum in Zusammenhang gebracht mit der Musik. Mhm. Und das ist aber letztlich auch eben auch der Versuch, eigentlich, wir haben jetzt ziemlich lange eigentlich über den Begriff der Planung gesprochen, und ich glaube, ein ganz wesentliches Problem, was wir erkannt haben, war ja die Problematik der Zeit. Also, dass es verschiedene Nutzungen gibt, Mutationen etc. Und das gleiche Phänomen gibt es eben in der Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen. Also, dass Architektur offensichtlich etwas sehr Langsames ist und Musiker zum Beispiel sehr viel direkter mit ihrem Material arbeiten können. Also, hast du eine sehr schnelle Rückkopplung, wo du quasi dein eigenes Ergebnis kontrollieren kannst. Und das sind Mechanismen, die wir bei den Projekten untersuchen. Also deshalb sind diese Übersetzungsstrategien sehr wichtig für uns.
Okay, dann bevor wir ein Stück dann hören von Sound Chambers, dann vielleicht auch kurz noch zum Abschluss selbst von Jean Nouvel aus dem Gespräch mit Baudrillard. Und zwar einigen sich darauf, das Schlimmste, was man haben kann, ist geklonte Architektur eigentlich, weil das entspricht überhaupt nicht mehr irgendeiner Form von Entwicklung. Und sie stellen auch nochmal fest, dass der Architekt nicht frei ist und die Menschen eben auch nicht frei sind im Verhältnis zur Architektur, weil die Architektur immer eine Antwort auf eine gegebene Antwort auf eine Frage ist, die nicht gestellt wurde. Man versucht, banale Dinge zu lösen, hat aus Zufall Notwendigkeiten dann ein bisschen Architektur gemacht und man wird sich dann darüber klar, dass drei Viertel des Planeten nicht in der Verfassung sind, an Architektur zu denken. Und da, wo sie allzu gegenwärtig ist, wird sie von den Leuten angegriffen. Wo ist zwischen diesen beiden Extremen ihr richtiger Platz? Und dann zum Schluss eben, welches auch die zukünftige Form unserer Zivilisation sein wird. Es wird immer einen Platz für die Architektur geben. Immer eine besondere Strategie, sie zu bewohnen, einen Bereich zu verteidigen. Selbst wenn man von der Hypothese vom Verschwinden der Stadt ausgeht, in dem Sinne, in dem sie physisch nicht mehr als ein Bereich anwesend wäre, was sich nicht für eine städtebauliche Vision der Architektur eignen würde, gäbe es trotzdem immer architektonische Akte, die in Beziehung zu diesen neuen Gegebenheiten stünden und die eine Quelle der Lust wären. Man sagt, dass das Buch mit dem Internet verschwinden wird, aber man wird immer Bedarf haben, eine Wohnung zu finden, in einem Ort zu sein, selbst wenn die architektonische Geste dahin tendiert, immer automatischer zu werden und so weiter. Das heißt, Fazit, eine automatische Architektur geschaffen von austauschbaren Architekten. Diese Fatalität bedroht uns nicht. Sie ist bereits das Wesentliche der heutigen Realität. Es bleibt uns die Ausnahme, um die Regel zu bestätigen. Also in der Hinsicht bedanke ich mich für das Gespräch. Und jetzt hören wir Sound Chambers. So, am Mikrofon verabschiedet sich.
Ja, vielen Dank, Nikola.
Wunderschönen guten Tag hier zu Recycle the Music. Viel Spaß heute mit einer bunt gemischten Sendung und wir fangen mal irgendwie afrikanisch an und das Ganze zu Ehren unserer Medizinmänner.